Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Danke, Thomas, für die Einladung, für die netten Worte. Ich bin Otti, ich bin 26, ich komme aus Trossing, das ist, denke ich, alles, was ihr über mich wissen sollt. Und ich habe ein Wort auf dem Herzen von Gott. Und zwar habe ich in den letzten Monaten mit meiner Jugend aus Singen über das Thema Nachfolge gesprochen. Wir sind da ein paar Wochen durch verschiedene biblische Themen gegangen und haben uns angeschaut, was es bedeutet, ein Nachfolger Jesu zu sein. Und dieses Thema, das beschäftigt mich schon sehr lange. Was bedeutet es wirklich, Jesus nachzufolgen, und wie sollte mein Leben dann auch aussehen? Und während ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, hatte ich viele Gedanken und ich habe mir gedacht, es gibt so viele schöne Geschichten in der Bibel, durch die ich mit euch durchgehen würde. Aber eine Frage und ein Gedanke kam immer wieder in meinen Kopf. Und ich hatte das Gefühl, der Herr will mir nicht erlauben, über diese ganzen schönen Themen zu sprechen, über die ich eigentlich sprechen wollte. Sondern eine Frage kam immer wieder zu mir. Über dieses Thema habe ich vor einer längeren Zeit in Trossing auch schon mal gesprochen. Aber es ist eine Frage, die mich seitdem immer wieder bewegt. Und zwar ist es die Frage, nehme ich Jesus wirklich ernst? Nehme ich wirklich Jesus ernst? Wenn ich mein Leben als Christ anschaue, dann merke ich, dass wir Christen glauben, dass Gott existiert. Wir glauben, dass Gott existiert, dass er alle Macht hat. Wir glauben, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, ein perfektes Leben gelebt hat und für uns gestorben ist. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass wir zwar an Gott glauben, aber dass wir Gott nicht immer glauben. Was ich damit meine, ist, wir glauben dem, was Gott sagt, nicht immer. Und das zeigen wir dadurch, dass wir dem, was Gott sagt, dem, was Jesus gesagt hat, nicht wirklich vertrauen. Und das zeigen wir dadurch, dass wir nicht wirklich immer danach leben, was Jesus gesagt hat. Ich glaube, das ist ein Thema, ob wir Jesus ernst nehmen, das nicht nur mich betrifft. Ich glaube, das betrifft uns alle irgendwo als Christen. Es ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ob wir Jesus ernst nehmen. Eine andere Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, ist, warum wir Christen hier im Westen heutzutage weniger erleben als das, was wir in der Bibel lesen. Und das ist eine Frage, die mich immer und immer wieder beschäftigt. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich, woran es nicht liegt. Und zwar, es liegt nicht an Gott. Es liegt nicht daran, dass Gott nicht dasselbe machen kann und machen möchte, sondern es liegt oft daran, wie wir leben. Und zwar glaube ich, dass es daran liegt, dass wir Jesus nicht so ernst nehmen. Es zeigt sich dadurch, dass Gehorsam dem gegenüber, was Jesus uns gesagt hat, oft optional für uns geworden ist. Dass wir nicht ganz ehrlich zu uns selbst sind, dass wir uns Dinge schönreden. Und die Botschaft von Jesus ein bisschen so auf unser Leben anpassen, so wie es gerade angenehm ist. Aber ich möchte heute Morgen mit euch anschauen, was Gott dazu zu sagen hat. Ich möchte mit euch in einige Bibelstellen gehen und euch zeigen, was Jesus darüber sagt, wie wir als seine Nachfolger wirklich leben sollen. Und ich glaube, dass diese Bibelstellen uns alle herausfordern werden, unser Leben zu verändern. Ich glaube, diese Bibelstellen werden uns vor so einen Moment der Entscheidung stellen, wo wir entscheiden müssen, werde ich nicht nur an Gott glauben, sondern werde ich Gott glauben und dadurch und das durch mein Leben zeigen. Ich möchte euch als erstes einen Vers aus Johannes 5 vorlesen. Aber bevor ich diesen Vers vorlese, möchte ich euch ein bisschen den Hintergrund von diesem Vers sagen. Und zwar, wenn ihr Johannes 5 lest, dann geht es um eine Geschichte, in der Jesus einen Mann heilt, der 38 Jahre lang krank war. Dieser Mann hat gehofft, er würde in diesem Teich, wo er 38 Jahre lang lag, gesund werden. Aber das ist nicht passiert, sondern er ist gesund geworden, als Jesus zu ihm gekommen ist und als Jesus ihn gesund gemacht hat. Und nach dieser Geschichte lesen wir, dass Jesus diesem Mann nochmal begegnet. Und ich finde es richtig interessant, was Jesus hier zu ihm sagt in Johannes 5, Vers 14. Hier steht: Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Als ich diese Geschichte gelesen habe, die mich sehr ermutigt hat, sie hat mir gezeigt, was alles passieren kann, wenn Jesus spricht, wenn Jesus in unser Leben kommt, da habe ich mich gefragt, warum sagt Jesus das? Ich habe auch gemerkt, dieser Vers ist dieser Vers, den wir gern so überlesen. Wir mögen den Rest der Geschichte sehr, aber diesen Vers, da gehen wir schnell drüber. Wir stellen uns nicht die Frage, was will Jesus wirklich damit sagen? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns die Frage stellen, warum sagt Jesus das hier? Warum sagt Jesus zu diesem Mann, der geheilt wurde, sündige nicht mehr? Und ich glaube, die Antwort ist, Jesus sagt das aus Liebe. Jesus sagt das, weil er nicht möchte, dass diesem Mann noch etwas Schlimmeres passiert als seine Krankheit. Er sagt das, weil er nicht möchte, dass der Mann ewig von Gott getrennt ist. Und deshalb sagt er ihm, sündige nicht mehr. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus nicht sagt, wenn du noch einmal sündigst, dann ist es vorbei mit dir, sondern Jesus sagt mehr etwas in die Richtung wie, lebe nicht so weiter, wie du bis jetzt gelebt hast. Geh nicht zurück in dein altes Leben, in deine alten Muster, sondern lebe jetzt so, wie ich es sage. Ich glaube, das, was diesem Mann passiert ist, ist auch der Wunsch von Gott darüber, was passieren soll, wenn wir Jesus begegnen. Und zwar, wenn wir Jesus begegnen, dann möchte er nicht, dass wir uns nur kurz wohlfühlen, dass wir kurz geheilt werden oder befreit werden, sondern er möchte, dass eine bleibende Veränderung in unserem Leben passiert. Eine Veränderung, die unser ganzes Leben betrifft. Eine Veränderung, die uns dann nicht mehr zurück in die alten Muster bringt, sondern ein Leben bewirkt, in dem wir nach den Prinzipien leben, die Jesus uns gezeigt hat in seinem Wort. Er möchte uns in so einen Prozess führen und wir Christen sagen dazu in einen Prozess der Heiligung. Das bedeutet so viel, wir werden immer mehr so wie Jesus. Wir werden immer Jesus ähnlicher. Und das ist mein Wunsch, dass das in uns allen passiert heute Morgen, dass wenn wir Jesus begegnen, es eine bleibende Veränderung bewirkt. Aber dafür ist es notwendig, dass wir Jesus ernst nehmen. Und deshalb möchte ich dich nochmal fragen, nimmst du Jesus ernst? Ich möchte jetzt mit euch das ganze Thema ein bisschen konkreter machen und in eine Bibelstelle in Lukas 14 gehen. Hier spricht Jesus zu seinen Nachfolgern. Ich möchte hier drei Verse von Vers 25 bis 27 vorlesen. Hier steht: Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte: Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich habe letztens in der Jugend in Singen über die Kosten der Nachfolge gesprochen. Und natürlich sind an diesem Abend ein paar Leute da, die zum ersten Mal da sind. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, weil es ist wichtig, dass Menschen, die das Evangelium hören, den ganzen Deal bekommen. dass sie wissen, was kostet es mich, dass sie dann auch, wie es später in diesem Kapitel steht, die Kosten berechnen können und sagen können, möchte ich das wirklich? Möchte ich Jesus wirklich nachfolgen? In dieser Stelle spricht Jesus darüber, was es kostet, sein Jünger zu sein, sein Nachfolger zu sein. Und in wörtlicheren Übersetzungen werdet ihr finden, dass dort steht, wer nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Was Jesus damit meint, ist nicht, dass wir jetzt anfangen sollen, schlecht mit unseren Liebsten umzugehen, dass wir sie anfangen sollen zu hassen, sondern was er uns deutlich machen will, ist, dass wenn wir ihm nachfolgen, es uns alles kosten kann. Dass wenn wir Jesus nachfolgen, es uns sogar unser eigenes Leben kosten kann. Und das macht er hier durch Vers 27 nochmal klar, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen. In der damaligen Zeit war das Kreuz ein Folterinstrument, an dem Menschen einen qualvollen Tod sterben mussten. Und Jesus sagt, wer nicht bereit ist, dieses Kreuz auf sich zu nehmen, ein Bild für den Tod, oder in anderen Worten, wer nicht bereit ist, für mich zu sterben, der ist es nicht wert oder der kann nicht mein Jünger sein. Mit diesem Sterben, glaube ich, meint Jesus mehrere Dinge. Er meint zum einen den wirklichen Tod, dem manche sterben müssen, dafür, dass sie ihm nachfolgen. Aber er meint auch, dass wir unseren eigenen Wünschen und Vorlieben sterben müssen. Dass wir die Dinge, die uns eigentlich wichtig waren, hinten anstellen müssen, wenn wir seine Nachfolger sein wollen. Und es geht sogar so weit, dass das in unsere Familie irgendwo eingreift. Und wenn wir uns bewusst machen, was es bedeutet, ist es keine leichte Anforderung. Jesus will den höchsten Platz in unserem Leben haben. Er will, dass er uns mehr wert ist als die Menschen, die uns am wichtigsten sind. Und er sagt, wenn wir nicht bereit sind, alles aufzugeben, dann können wir nicht seine Jünger sein. Als ich mir diese Verse so angeschaut habe, habe ich mich gefragt, okay, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Wie sieht es jetzt ganz konkret aus? Und ich freue mich, dass die Bibel auch darauf Antworten hat. Und viele von den Antworten, wo es ganz konkret auf unser Leben wird, was es für unser Leben bedeutet, finden wir in den Briefen vom Neuen Testament, wo oft Paulus ganz klar schreibt, wie das neue Leben in der Nachfolge von Jesus auszusehen hat. Und ich möchte deshalb mit euch in eine Bibelstelle in Epheser 5 gehen. Und heute Morgen drei Dinge zeigen, und zwar eine Sache, die wir verstehen müssen, um als Nachfolger Jesu leben zu können, und zwei Dinge, die wir tun müssen. Und bevor ich hier die zwei Verse aus Epheser 5 lesen werde, möchte ich euch ins Bewusstsein rufen, in was für ein Kontext dieser Brief geschrieben ist. Und zwar schreibt Paulus hier an eine Gemeinde. Paulus schreibt an Christen und fordert sie auf, ein neues Leben zu leben. Er schreibt hier nicht an Menschen, die Gott nicht kennen, sondern er schreibt an Menschen wie uns, die jeden Sonntag in die Gemeinde gehen, die jeden Tag beten und die Bibel lesen. Und ich möchte, dass wir uns dessen bewusst sind, wenn wir jetzt diese zwei Verse lesen. In Epheser 5, Vers 1 steht, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Ich möchte mich kurz auf den ersten Vers hier konzentrieren und euch zeigen, wie wichtig es ist, dass wir eine Sache verstehen. Hier steht, nehmt euch Gott zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Paulus appelliert hier an die Identität von den Christen. Und ich glaube, dass das die erste Sache ist, die wir verstehen müssen, um als Nachfolger von Jesus leben zu können. Wir müssen verstehen, wer wir in Jesus sind. Wir müssen unsere Identität verstehen. Ich glaube, wir Christen machen oft Dinge, die nicht gut sind, weil wir keine stabile Identität haben. Weil wir nicht ganz verstanden haben, dass wir Gottes Kinder sind. Und deshalb fängt er hier diesen Abschnitt an, indem er den Christen zeigt, wie sie leben sollen und wie sie nicht leben sollen, indem er als erstes an die Identität appelliert. Er sagt, weil ihr Gottes Kinder seid, sollt ihr euch Gott als Vorbild nehmen. In unserer Gesellschaft sehen wir heutzutage sehr stark so eine Einstellung, dass wir Menschen gefallen wollen. Wir sehen so eine Einstellung, dass wir bei Menschen gut dastehen wollen. Und wir sehen, wie Menschen ihre ganze Zeit, ihr ganzes Geld, ihre ganze Aufmerksamkeit dafür einsetzen, um Anerkennung zu bekommen, um Menschen zu gefallen. Manche Menschen arbeiten ihr ganzes Leben, um ein Auto fahren zu können, bei dem dann irgendjemand sagt, zu dem sie nicht mal einen nahen Kontakt haben, wow, schönes Auto. Oder Menschen geben ihr ganzes Leben dafür hin, um ein schönes Haus zu haben. Ich habe mir Gedanken gemacht über diese Art und Weise zu leben und ich habe gemerkt, diese Art und Weise zu leben ist richtig anstrengend. Du gibst dein ganzes Leben hin für etwas, was dir eigentlich gar nicht wichtig ist, nur damit du am Ende gut dastehst bei Menschen. Und ich sehe uns Christen und ich merke, dass ich auch oft in der Gefahr bin, in diese Einstellung zu verfallen. Dass mir Dinge wichtig werden, die im Leben eigentlich zweit- oder drittrangig sind. Dass uns Reichtum oder Aussehen, Anerkennung so wichtig ist, dass wir unser ganzes Leben dafür hergeben. Und wenn wir dann Menschen anschauen, die ihr ganzes Leben so gelebt haben und am Ende ihres Lebens sind, dann sehen wir, wie diese Menschen auf ein Leben ohne Sinn zurückschauen. Dass sie auf ein Leben schauen, wo ihre Familie zerstört ist, weil alles wichtiger war, wo ihr ganzes Leben in Trümmern liegt, weil so ein Leben einfach keinen Sinn macht. Und ich glaube, dass Jesus auch die Lösung für so ein Leben hat. Jesus will nicht, dass wir am Ende in Zerbrochenheit landen, sondern er möchte, dass wir ganz sind als Menschen. Und dafür müssen wir aber als erstes verstehen, wer wir in Gott sind. Und ich habe mir ein paar Dinge angeschaut, die die Bibel über uns sagt. Die Bibel sagt, wir sind auserwählt. Wir sind ein heiliges Volk. Wir sind Söhne und Töchter und damit Miterben von Gottes Reich. Wir haben Zugriff und Anspruch auf alles, was Gott gehört. Wir sind Mitherrscher. Wir sind befreit, um in Freiheit zu leben. Unser Körper ist ein Tempel. Wenn ihr die Bibel weiter untersucht oder allein in dem Epheserbrief findet ihr so viele Aussagen über unsere Identität, dann könntet ihr den ganzen Morgen weitermachen darüber. Aber was ich uns zeigen will, ist, wenn wir verstehen, wer wir sind, dann wird unser Leben anders sein. Und das wird dann dazu führen, dass alles, was wir tun, von der Liebe bestimmt ist. Das, was hier in Vers 2 steht. Alle Entscheidungen werden wir dann so treffen, liebe ich Gott oder meinen Nächsten dadurch oder nicht? Und wenn wir merken, ich liebe dadurch, was ich tue, nicht Gott oder meine Mitmenschen, dann werden wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, okay, dann höre ich auf, das zu tun. Wenn wir verstehen, dass wir Kinder Gottes sind, dann wird unser Standard sein, dass wir so werden wie Jesus. Dass wir so werden wollen wie Jesus. Wenn wir anfangen, so ein Leben zu leben, dann verspricht uns Jesus, dass wir ein Leben finden, das es sich zu leben lohnt. Er sagt, wer zu mir kommt, dem gebe ich Leben in Fülle. Ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. Also das ist die erste Sache, die wir verstehen müssen. Wir müssen verstehen, wer wir in Jesus sind. Der zweite Punkt, den ich betonen möchte, steht in Vers 3 und 4. Und der geht darauf ein, auf die Dinge, die wir aufhören sollen zu tun. Und ich möchte uns erinnern, dieser Text ist immer noch an Christen gerichtet. Hier steht auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Diese Bibelstelle, diese zwei Verse zeigen uns einige Dinge, die keinen Platz mehr in unserem Leben haben dürfen, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind. Und hier werden einige Punkte erwähnt, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Habgier. Dann steht hier Obszönitäten und ganz ehrlich, ich habe dieses Wort nicht verstanden, als ich es gelesen habe, deshalb habe ich es gegoogelt. Und es bedeutet ungefähr so viel, etwas zu tun, was Scham in anderen auslöst. Wir jüngeren Leute, wir sagen, das ist cringe. Also wir tun solche Dinge nicht. Dann gottloses Geschwätz oder anzügliche Witze. Und ich glaube, dass wir uns bewusst machen müssen, was Gottes Absicht dahinter ist. Ich glaube, es ist die gleiche Absicht, die er hatte, als er zu diesem Mann, der geheilt wurde, gesagt hat, sündige nicht mehr. Seine Absicht ist Liebe, weil er uns vor Dingen schützen will, die uns zerstören. Das sind alles Dinge, die uns zerstören können. Ich möchte euch ein bisschen über mich selbst erzählen im Zusammenhang mit diesen Versen. Und zwar habe ich in meinem christlichen Leben immer wieder bemerkt, dass ich ein Problem damit habe, mir nicht ganz ehrlich gegenüber mir selbst zu sein. Ich habe so ein Problem, mich anzulügen manchmal oder in anderen Worten gesagt, ich lebe in Denial, sagen wir Jugendlichen. Ich rede mir manchmal Dinge schön und das klingt dann ungefähr so in meinem Kopf, wo ich mir sage, ach, das ist doch nicht so schlimm. Jeder macht es. Oder ich brauche es, um abzuschalten. Es ist zwar schlecht, diese Musik, die ich höre, aber es hat keinen Einfluss auf mich. Ich glaube, das ist nicht nur ein Problem, das ich manchmal habe. Das ist ein Muster, in dem viele von uns Christen leben. Wir sind nicht ehrlich zu uns selbst. Wir reden uns Dinge schön. Und ich hatte so einen Moment letztes Jahr, da kam eine Serie raus, die ich vor Jahren noch in meiner Teenagerzeit geschaut habe. Und ich wusste, diese Serie ist nicht okay, weil da in dieser Serie Szenen vorkommen, die explizit sind. Also da kommt Nacktheit vor. Und ich war so in meinem Kopf und ich dachte mir, soll ich das jetzt anschauen, soll ich das nicht anschauen? Ich kann ja überspulen, wenn das kommt, ich schaue weg. Oder diese ganzen Gedanken waren da in meinem Kopf, aber ich wusste, der Heilige Geist hat mir gesagt, es ist falsch, das zu tun. Aber um ehrlich zu mir selbst zu sein, musste ich an den Punkt kommen, wo ich nicht nur die Entscheidung in meinem Kopf getroffen habe, sondern ich musste zu jemandem hingehen, dem ich vertraue und mit dem ich diesen Beschluss festmachen konnte. Weil ich wusste, wenn ich das nur in meinem Kopf mache, dann bin ich sehr schnell darin, mich selbst wieder auszutricksen. Es mir wieder schön zu reden. Und ich habe diesen Segen davon erlebt, verletzlich zu sein, offen zu sein, jemandem zu sagen, ey, Bro, guck mal, ich habe richtig Lust, diese Serie anzuschauen, aber ich weiß, sie ist falsch, ich möchte es nicht machen und ich möchte, dass du einfach darüber Bescheid weißt, dass ich nicht alleine in dieser Situation bin. Und ich glaube, das ist so eine Sache, zu der Gott uns Christen ruft, dass wir ehrlich zu uns selbst werden und andere Leute in diese verletzlichen Bereiche reinlassen. Ich glaube, das ist so ein Ruf, den Gott an uns Christen hat. Weil wenn wir Menschen haben um uns herum, die uns lieben, dann haben wir Menschen, die uns helfen können in Momenten, in denen wir schwach werden. Ich habe gemerkt, wenn wir in diesem Muster drin bleiben, wo wir uns Dinge schönreden und selbst anlügen, dann kommen wir an so Punkte im Leben, wo wir uns wundern, dass wir auf einmal keine Motivation mehr haben, um Zeit mit Gott zu verbringen. Wir haben irgendwie keine Zeit mehr für Gott. Wir wollen auch nicht mehr wirklich Zeit mit anderen Christen verbringen. Wir wollen auch nicht mehr wirklich in die Gemeinde gehen. Wir machen das dann nur noch so aus Gewohnheit. Aber ich glaube, dass wenn wir Gott keinen Raum in unserem Leben geben, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir keine Lust mehr haben, Zeit mit ihm zu verbringen. Aber ich glaube, dass umgekehrt, wenn wir Platz für Gottes Gegenwart in unserem Leben machen, offen werden, ihm alles übergeben, dann wird Jesus auch treu sein, in unser Leben kommen und alles verändern. Aber dafür müssen wir anfangen, ehrlich zu uns selbst zu sein und anfangen, radikale Entscheidungen zu treffen. Wir müssen anfangen, die Bibel nicht nur zu lesen, sondern wir müssen anfangen, nach der Bibel zu leben. Ich habe gemerkt, dass ein Gläubiger die Bibel liest, aber ein echter Nachfolger nach der Bibel lebt. Jemand, der Jesus nachfolgt, glaubt nicht nur an Gott, der glaubt Gott. Ich möchte deshalb noch ein paar Verse aus diesem Kapitel Epheser 5 ab Vers 8 vorlesen, die das Ganze noch ein bisschen deutlicher machen. Hier steht, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht darin, in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Hier in Vers 10 steht, überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und ich glaube, diese Aussage möchte uns vor eine Entscheidung stellen. Und diese Entscheidung hast du heute Morgen, die du treffen musst. Werde ich weiter Dinge schönreden oder werde ich anfangen, ehrlich zu mir selbst zu sein und aufhören, die Dinge zu tun, die mich von Gott trennen? Wenn du das tust, dann hat Jesus auch noch eine Verheißung für dich. In Lukas 9, wo Jesus auch noch einmal über die Kosten der Nachfolge spricht, steht in Vers 24, aber ich lese nochmal den Vers 23, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und jetzt in Vers 24, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Jesus verspricht uns, dass wir Leben finden werden. Dass wir echtes Leben finden werden, dass wir Erfüllung finden werden, wenn wir bereit sind, unser Leben aufzugeben. Und das ist die Herausforderung, die Gott heute Morgen für dich hat. Wir haben also gesehen bis jetzt, dass wir verstehen müssen, wer wir durch Jesus sind und dass wir aufhören müssen, die Dinge zu tun, die uns von Gott trennen. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch eine Sache betonen, die wir tun sollen. Ich möchte nicht nur zeigen, was wir nicht tun sollen, sondern die Bibel zeigt uns auch, was wir stattdessen tun sollen. In Jakobus 4, Vers 8 steht, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Das ist die letzte Sache, die ich heute Morgen betonen will, ist, wenn wir Jesus ernst nehmen, dann müssen wir anfangen, seine Nähe zu suchen. Dann müssen wir anfangen, in seiner Gegenwart zu leben. Weil seine Nähe genau das ist, was wir brauchen. Seine Nähe ist genau das, was du persönlich brauchst. Und seine Gegenwart ist auch genau das, was diese Gemeinde braucht. In seiner Gegenwart ist die Antwort auf alle unsere Fragen. Auf alle unsere Bedürfnisse. Seine Gegenwart ist das, wofür wir als Menschen geschaffen wurden. Wir wurden dazu geschaffen, um nah bei Gott zu leben. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir zwar vieles ausprobieren, aber nichts wird uns erfüllen, weil wir einfach seine Gegenwart brauchen, weil wir seine Nähe brauchen. Ich möchte dich einladen, dir vorzustellen, was passieren könnte in deinem Leben persönlich und hier in der Gemeinde, wenn wir alle, wenn jeder von uns ganz persönlich Raum für Jesus in seinem Leben macht. Was würde mit dieser Gemeinde passieren, wenn jeder von uns jeden Tag Platz macht für Jesus, um ihm nah zu sein? Ich glaube, auf persönlicher Ebene würde etwas passieren, und zwar das, was Gott wichtig ist, würde uns wichtig werden. Die Dinge, die ihm wichtig sind, werden uns dann wichtig. Eine andere Sache, die passiert ist, je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto mehr wollen wir Zeit mit Gott verbringen. Wir bekommen so einen Hunger danach. Noch eine andere Sache, wir werden anfangen, Menschen mehr zu lieben. Und das wird ganz praktische Veränderungen in deine Familie bringen. Aber nicht nur deine Familie, sondern in deinem ganzen Umfeld. Wenn du anfängst, diese Menschen so zu lieben, wie Jesus sie geliebt hat, dann wird dein Umfeld anders aussehen. Und ich glaube auch hier in dieser Gemeinde, wenn jeder die ganze Woche Raum macht für Jesus und wir dann hier zusammenkommen, um ihn anzubeten, dann wird diese Gemeinde anders aussehen. Dann werden wir die Dinge erleben, von der wir in der Bibel lesen. Wir werden die Dinge erleben, die wir bei der ersten Gemeinde lesen, die sie am Pfingsten erlebt haben. Wir lesen dort, dass sie über eine längere Zeit zusammen waren im Gebet und die Nähe Gottes gesucht haben. Und Gott hat geantwortet dadurch, dass der Heilige Geist alle erfüllt hat. Wie wäre es, wenn das in dieser Gemeinde nochmal neu passieren kann? Aber damit das passieren kann, müssen wir die Entscheidung treffen, seine Gegenwart, seine Nähe zu unserer persönlichen Priorität zu machen. Und es zu einer Priorität zu machen, mit anderen Christen zu Gott zu kommen, ehrlich vor Gott zu werden. Ich möchte, dass wir jetzt aufstehen und uns eine Zeit im Gebet nehmen. Und wenn ihr vom Lobpreisteam nach vorne kommen möchtet, dann könnt ihr das gerne auch noch tun. Ich will dich fragen, worauf macht dich der Heilige Geist heute Morgen aufmerksam? Was sind die Bereiche in deinem Leben, wo du Jesus nicht wirklich ernst genommen hast und wo Jesus dich einlädt, ihn ernst zu nehmen? Wo Jesus dich auffordert, dein Leben zu hinterfragen? Ich möchte dich ermutigen, dir heute Morgen zeigen zu lassen, wer du in Jesus bist. Ich möchte aber auch uns herausfordern, ehrlich zu uns selbst zu werden und mit den Dingen aufzuhören, die uns von Gott trennen und es zu einer Priorität zu machen, in Gottes Gegenwart zu leben. Ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam beten und uns einfach eine Zeit nehmen, wo wir darüber reflektieren können, was der Heilige Geist zu uns gesprochen hat. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir als Gemeinde in deine Gegenwart kommen dürfen. Danke, dass du Worte hast, die uns den Weg zum Leben zeigen. Und ich danke dir, dass du diese Dinge, die du uns zeigst, die wir aufhören sollen, dass du das aus Liebe sagst. Du sagst das, weil du uns vor Schlimmerem bewahren möchtest. Weil du uns vor Dingen schützen möchtest, die unser Leben zerstören. Und ich danke dir, dass in deinem Namen, in deiner Gegenwart Kraft ist, um alles wiederherzustellen, was der Feind zerstört hat. Dass die Dinge, die wir falsch gemacht haben, dass sie durch dein Blut neu werden können. Und ich bete, dass es heute Morgen hier in deiner Gegenwart passieren kann. Ich bete, dass das heute Morgen passiert, dass du zu uns in unsere Herzen sprichst, dass du uns aufmerksam machst auf die Dinge, wo wir nicht ehrlich auf dich gehört haben. Und ich bete für diese Gemeinde, dass dein Geist diese Gemeinde ganz neu erfüllt, dass hier eine neue Zeit der Frische reinkommt, dass Menschen hier dich finden, dass deine Gegenwart hier präsent ist und dass Menschen, die hierher kommen, dich erleben, dir begegnen. Das ist unser Gebet heute Morgen. Wir danken dir, dass dein Wort wahr ist und dass wir auch darauf vertrauen dürfen, dass du das tust, was du versprochen hast, dass du tun wirst. Wir wollen heute Morgen die Entscheidung treffen, dich ernst zu nehmen und das, was du sagst. Und ich bete, dass es nicht nur eine Predigt ist heute Morgen oder Lieder, die wir singen, sondern dass es eine Entscheidung ist, die wir morgen früh treffen. Dass es eine Entscheidung ist, die wir jeden Tag treffen, in deiner Nähe leben zu wollen, dir nah zu sein, Jesus. Wir lieben dich und wir wollen das durch unser Leben zeigen.